Marie Curie. Marie Curie wurde am 7. November 1867 in Warschau geboren. Sie starb am 4. Juli 1934 in der Nähe von Passy in Frankreich. Sie war eine Physikerin und Chemikerin polnischer Herkunft und lebte in Frankreich. Ihre Untersuchungen betrafen jene Strahlung, die im späten 19. Jahrhundert entdeckt wurde. Sie prägte dafür das Wort radioaktiv. Zusammen mit ihrem Ehemann entdeckte sie Polonium und Radium. Für diese Arbeiten erhielt sie im Jahr 1903 einen Nobelpreis für Physik und im Jahr 1911 einen Nobelpreis für Chemie. Marie Curie ist die einzige Frau unter wenigen Personen, die mehrfach mit dem Nobelpreis geehrt wurden. Sie ist außerdem neben einer weiteren Person die einzige, die diese Auszeichnung in zwei unterschiedlichen Fachbereichen erhielt. Marie Curie wuchs im damals von Russland beherrschten Teil Polens auf. Da dort Frauen nicht studieren durften, zog sie nach Paris. Ende 1891 nahm sie ein Studium an der Sorbonne auf, das sie mit Abschlüssen in Physik und Mathematik beendete. Im Dezember 1897 begann sie ihre Forschung über radioaktive Substanzen. Diese Untersuchungen blieben ihr wichtigstes Arbeitsgebiet. Nach dem tödlichen Unfall ihres Ehemanns übernahm sie im Jahr 1906 zunächst seine Lehraufgaben. Zwei Jahre später übernahm sie den neu geschaffenen Lehrstuhl für allgemeine Physik. Damit war sie die erste Frau und die erste Professorin, die an der Sorbonne lehrte. Im Jahr 1911 bewarb sie sich um einen Sitz in einer angesehenen wissenschaftlichen Akademie. Im selben Jahr wurde ihre Beziehung zu einem Kollegen bekannt, was zu persönlichen Angriffen in den Medien führte. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete Marie Curie als Radiologin, um verwundete Soldaten zu versorgen. Sie entwickelte einen fahrbaren Röntgenapparat, damit Untersuchungen direkt an der Front durchgeführt werden konnten. Außerdem schulte sie das Personal, das für diese Arbeit notwendig war. Nach Kriegsende engagierte sie sich in einer internationalen Kommission, die sich für bessere Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einsetzte. Am von ihr geleiteten Pariser Radiuminstitut förderte sie insbesondere Studentinnen und Studierende aus dem Ausland. Kindheit und Jugend. Maria Skłodowska war das jüngste von fünf Kindern des Lehrerehepaares Bronisława und Władysław Skłodowski. Beide Eltern gehörten dem niederen polnischen Landadel an und zählten zur polnischen Intelligenzia. Ihr Vater hatte an der Universität St. Petersburg studiert und als Lehrer für Mathematik und Physik an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen gearbeitet. Ihre Mutter wurde in einem Mädchenpensionat in der Freterstraße ausgebildet, der einzigen privaten Mädchenschule in Warschau. Dort war sie zunächst Lehrerin und später Schulleiterin. Die Familie wohnte zu dieser Zeit in demselben Gebäude. 1868 erhielt ihr Vater die Beförderung zum stellvertretenden Direktor einer öffentlichen Schule. Dadurch zogen alle in eine größere Dienstwohnung in der Nowolipki-Straße. Ungefähr zu dieser Zeit erkrankte Marias Mutter an Tuberkulose und musste die Schule verlassen. Als ihr Vater 1873 aus dem Schuldienst entlassen wurde, war die Familie aus Geldnot gezwungen, ein Pensionat zu eröffnen. Nach dem gescheiterten Januaraufstand von 1863 betrieben die russischen Behörden im kontrollierten Teil Polens eine strenge Russifizierung. Der Unterricht fand nur in russischer Sprache statt. Polnische Geschichte und Kultur konnten nur heimlich gelehrt werden. 1883 bestand Maria mit 15 Jahren ihr Abitur als Klassenbeste. Danach hielt sie sich ein Jahr bei Verwandten auf dem Land auf, weil sie erste Anzeichen von Erschöpfung zeigte. In Polen durfte Maria nicht studieren, da Frauen an Universitäten nicht zugelassen waren. Die finanzielle Lage ihres Vaters erlaubte ihr kein Studium im Ausland. Im Spätsommer 1884 fing Maria deshalb an, in der Wohnung ihres Vaters Privatunterricht zu geben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Bronja besuchte sie gleichzeitig Kurse an einer heimlich organisierten fliegenden Universität, die von Jadwiga Stawinska-Dawidowa angeboten wurden. Diese Kurse boten eine akademische Bildung abseits der offiziellen Universitäten. Ab September 1885 arbeitete Maria für kurze Zeit als Hauslehrerin bei einer Anwaltsfamilie. Ende desselben Jahres übernahm sie für 3,5 Jahre eine Stelle auf dem Land in Szuki bei Przasnys. Dort unterrichtete sie die ältesten Töchter der Familie Żurawski. An ihren freien Abenden las sie Bücher über Physik, Soziologie, Anatomie und Physiologie, um ihre Interessen auszuloten. Sie wollte sich auf ein zukünftiges Studium vorbereiten. Zusätzlich brachte sie einem Dutzend Bauernkinder das Lesen und Schreiben bei. In diesem Sommer kehrte der älteste Sohn der Familie von der Universität zurück und beide verliebten sich. Ihre Heiratspläne scheiterten jedoch am Widerstand seiner Familie. Im Frühjahr 1889 endete Marias Tätigkeit dort. Anschließend nahm sie eine weitere Hauslehrerstelle in einem Badeort an der Ostseeküste an. Ihr Vater hatte bereits im April 1888 versucht, die Töchter besser zu unterstützen. Dafür hatte er nach seiner Pensionierung für 2 Jahre eine landwirtschaftliche Erziehungsanstalt in der Nähe von Warschau geleitet. Seit 1890 lebte Maria wieder mit ihrem Vater in Warschau. Ihr Cousin, ein ehemaliger Assistent von Dmitri Mendelejew, leitete ein Industrie- und Landwirtschaftsmuseum. In dessen Labor konnte Maria zum ersten Mal eigene chemische und physikalische Versuche machen. Diese Erfahrungen festigten ihren Wunsch, ein naturwissenschaftliches Studium in Paris aufzunehmen. Sie liebte es, auf dem Gebiet von Physik und Chemie zu experimentieren und fühlte sich dabei in ihrer Neigung zur Forschung bestärkt. Erste Jahre in Paris. In 1891 reiste Maria Skłodowska nach Paris. Zu Beginn wohnte sie bei ihrer Schwester Bronja und deren Ehemann Kazimierz Zduski in der Rue d'Allemagne, die nahe beim Gare du Nord lag. Am 3. November schrieb sie sich als Marie Skłodowska für ein Physikstudium an der Sorbonne ein. In diesem Jahr waren 9.000 Studierende an der Universität immatrikuliert, darunter 210 Frauen. Die Fakultät des Sciences zählte mehr als 1825 Studierende, von denen 23 weiblich waren. Ihre wenigen Mitstudentinnen kamen überwiegend aus dem Ausland. An französischen Mädchenschulen fehlten zu dieser Zeit die für das Baccalaureat erforderlichen Fächer Physik, Biologie, Latein und Griechisch. Marie hatte geringere Vorkenntnisse als ihre französischen Kommilitonen, zudem erschwerten ihr sprachliche Probleme das Studium. Im Winter 1891 bis 1892 nahm sie an einem von Exilpolen inszenierten russlandfeindlichen Theaterstück teil. Das verärgerte ihren Vater stark. Im März 1892 zog Marie Skłodowska in ein kleines möbliertes Zimmer in der Rue Flatters im Quartier Latin. Dort konnte sie ungestört lernen und wohnte näher bei den Einrichtungen der Universität. In ihrem ersten Studienjahr gehörten der Mathematiker Paul Appell sowie die Physiker Gabriel Lippmann und Edmond Bouty zu ihren Lehrern. Die Prüfungen für das Lizenziat der Physik schloss sie im Juli 1893 als Beste ab. Im Sommer erhielt sie ein Alexandrowitsch-Stipendium in Höhe von 600 Rubeln, das ihr die Fortsetzung des Studiums in Paris ermöglichte. Den Abschluss im Fach Mathematik erlangte sie im Juli 1894 als Zweitbeste. Zu Beginn des Jahres 1894 erhielt Marie Skłodowska von der Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie den Auftrag, die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten zu untersuchen. Dafür arbeitete sie im Labor ihres Lehrers Gabriel Lippmann, wo die Bedingungen sehr beengt waren. Auf der Suche nach einem geeigneteren Labor erzählte sie dem Physiker Josef Kowalski, Professor an der Universität Freiburg, von ihrer Situation. Er stellte ihr im Frühjahr Pierre Curie vor, der an der École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle unterrichtete und das dortige Labor leitete. Im Sommer 1894 hielt sich Marie Skłodowska in Polen auf, um eine interessante Forschungsstelle zu finden. Als sie kein passendes Angebot bekam, kehrte sie für ein weiteres Jahr nach Paris zurück. Dort entwickelte sich aus ihrer Zusammenarbeit mit Pierre Curie eine enge Zuneigung. Am 26. Juli 1895 heiratete sie ihn standesamtlich im Rathaus von Sceaux. Das Paar zog daraufhin in eine Dreizimmerwohnung in der Rue de la Glacière. In ihrem ersten Ehejahr bereitete sich Marie Curie auf die Aggregation vor. Diese Qualifikation berechtigte sie, an einer höheren Mädchenschule zu unterrichten und sicherte ihr ein eigenes Einkommen. Die Prüfungen im Sommer 1896 legte sie als Beste ihres Kurses ab. Parallel dazu führte sie ihre physikalischen Studien fort und dokumentierte ihre Untersuchungen zur Magnetisierung von gehärtetem Stahl. Damit veröffentlichte sie ihre erste wissenschaftliche Arbeit. Am 12. September 1897 wurde ihre erste Tochter Irene geboren. Radioaktivität und neue chemische Elemente. Marie Curie suchte ein Thema für ihre Doktorarbeit und entschied sich für die sogenannten Becquerel-Strahlen. Diese Strahlen wurden im Frühjahr 1896 von Antoine-Henri Becquerel zufällig entdeckt, als er bemerkte, dass eine Urahnverbindung von sich aus eine fotografische Platte schwärzen konnte. Damals fand seine Entdeckung kaum Beachtung. Ganz anders erging es den Röntgenstrahlen, die Wilhelm Conrad Röntgen Ende 1895 bei Experimenten mit einer Kathodenstrahlröhre entdeckte. Sie sorgten weltweit für Aufsehen und führten zu umfangreichen Forschungsarbeiten. Marie Curie wollte anschließend die Ionisationsfähigkeit der von Uransalzen ausgehenden Strahlung genauer untersuchen. Damit knüpfte sie an Messungen an, die Ende 1897 im Labor von Lord Kelvin durchgeführt worden waren. In den ersten Wochen ihrer Experimente, die sie am 16. Dezember 1897 begann, entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Mann Pierre ein neues Verfahren. Dieses basierte auf einem piezoelektrischen Elektrometer, das Pierre konstruiert hatte. Damit ließ sich die durch die Strahlung verursachte Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit der Luft präzise messen. Marie Curie erforschte daraufhin zahlreiche uranhaltige Metalle, Salze, Oxide und Mineralien, die ihr von Henri Moissan, Alexandre Léon Étard, Antoine Lacroix und Eugène Anatole de Marsay zur Verfügung gestellt worden waren. Außerdem bemerkte sie, dass die Aktivität eines Stoffes nicht vom Aggregatzustand abhängt, sondern mit dem Urananteil zusammenhängt. Eine Kontrollmessung an künstlich hergestelltem Chalkolith bestätigte diese Einsicht. Marie Curie schlussfolgerte daraus, dass die Becquerel-Strahlung eine Eigenschaft bestimmter Atome sein müsse und keine chemische Eigenschaft einer Verbindung. Ihre ersten Forschungsergebnisse ließ sie am 12. April 1898 vor der Akademie des Sciences in Paris vortragen, da sie selbst kein Mitglied war. Schon Anfang Februar desselben Jahres hatte Gerhard Schmidt unabhängig davon nachgewiesen, dass auch Thorium strahlt, und dies bei einem Treffen der Physikalischen Gesellschaft in Berlin veröffentlicht. Marie Curie und ihr Mann vermuteten, dass die hohe Aktivität der Pechblende auf ein bislang unbekanntes chemisches Element zurückzuführen sei. In den folgenden Wochen bemühten sie sich, es mit chemischen Verfahren zu isolieren. Dabei erhielten sie Zwischenprodukte, die deutlich aktiver waren als Pechblende, und hielten es daher für wahrscheinlich, dass sie sogar zwei neue Elemente gefunden hatten. Eines ähnelte Bismut, das andere Barium. Am 13. Juni 1898 gaben Marie und Pierre Curie, dem ersten Element zu Ehren von Marie Curies polnischer Heimat, den Namen Polonium. Ein spektroskopischer Nachweis misslang noch. Fünf Tage später berichtete Antoine-Henri Becquerel der Académie des Sciences von diesen Ergebnissen. Erstmals tauchte in diesem Zusammenhang das Wort radioaktiv auf. Im Juli desselben Jahres wurde Marie Curie für ihre Arbeiten zu den magnetischen Eigenschaften von Stahl und zur Radioaktivität mit einem Preis in Höhe von 3.800 Francs ausgezeichnet. Im Herbst 1898 klagte Marie Curie über entzündete Fingerspitzen, was später als erstes Anzeichen ihrer Strahlenkrankheit erkannt wurde. Nach einer Sommerpause in der Auvergne setzten sie und Pierre am 11. November ihre Suche nach dem zweiten unbekannten Element fort. Zusammen mit Gustave Bémont gewannen sie eine Probe, die 900 Mal so stark wie Uran strahlte. Am 20. Dezember notierten sie in ihrem Laborbuch den Namen Radium für diesen Fund. Eine anschließende spektroskopische Untersuchung durch Eugène Anatole de Marsay lieferte eine neue Spektrallinie, die keinem bekannten Element zugeordnet werden konnte. Am 26. Dezember 1898 erstattete Antoine-Henri Becquerel der Akademie erneut Bericht über die Entdeckungen der Curies. Nobelpreis für Physik. Anfang 1899 verlagerten Marie und Pierre Curie ihre Forschungsschwerpunkte. Pierre Curie untersuchte gemeinsam mit Georges Sagnac und André-Louis Debierne die physikalischen Auswirkungen der Radioaktivität. Marie Curie konzentrierte sich auf die chemische Isolierung des Radiums. Dafür benötigte sie große Mengen Pechblende. Der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Wien vermittelte ihr eine Tonne Pechblendenabfälle aus St. Joachimsthal. Für diese Abfälle musste sie nur die Transportkosten übernehmen. Die École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris erlaubte ihr, einen zugigen Schuppen zu benutzen, der früher als Sezierraum gedient hatte. Dort arbeitete sie lange Zeit unter erheblicher körperlicher Belastung. Im März 1900 bezogen Marie und Pierre Curie eine neue Wohnung am Boulevard Kellermann. Im selben Jahr wurde Marie Curie als erste Frau an die École Normale Supérieure de Jeunes Filles in Sèvres berufen. Dort unterrichtete sie Physik. Zur Pariser Weltausstellung in 1900 präsentierten die Curies ihre Forschungsergebnisse über Radioaktivität vor zahlreichen Physikern aus anderen Ländern. Sie verfassten auch ihre bis dahin umfangreichste Abhandlung mit dem Titel »Die neuen radioaktiven Substanzen und die von ihnen emittierten Strahlen«. Im März 1902 stellte die Akademie ihr einen Kredit von 20.000 französischen Francs zur Verfügung, um die Radiumforschung fortzusetzen. Im Juli desselben Jahres gewann sie ein Dezigramm Radiumchlorid. Damit konnte sie die Atommasse des Radiums sehr genau berechnen. Anschließend widmete sie sich ihrer Dissertation mit dem Titel »Recherche sur les substances radioactives«, auf Deutsch »Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen«. Dekan Paul Appell ließ diese am 11. Mai 1903 zu. Marie Curie verteidigte sie am 25. Juni vor Gabriel Lippmann, Henri Moisson und Edmond Bouty. Innerhalb eines Jahres erschien die Dissertation in mehreren Sprachen und wurde häufig neu aufgelegt. Anfang 1903 traten bei Marie und Pierre Curie erste gesundheitliche Probleme auf, die sie auf Überarbeitung zurückführten. Marie Curie erlitt im August 1903 eine Fehlgeburt, was sie weiter schwächte. Als die Royal Society dem Ehepaar am 5. November 1903 die Davy-Medaille verlieh, reiste Pierre Curie allein nach London, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Mitte November desselben Jahres bekamen sie Post von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik erhalten sollten. Wegen ihrer Lehrverpflichtungen und Maries schwacher Gesundheit nahmen sie nicht am Festakt im Dezember 1903 teil. Erst im Juni 1905 reisten sie nach Stockholm. Dort hielt Pierre Curie einen Vortrag über radioaktive Substanzen und speziell Radium. Anfang Dezember 1904 kam ihre zweite Tochter Eve zur Welt. Am 19. April 1906 geriet Pierre Curie unter die Räder eines Lastfuhrwerks und starb sofort. Marie Curie trauerte zutiefst, denn sie verlor ihren geliebten Lebenspartner und ihren engen Forscherkollegen. Pierres Vater Eugène Curie und sein Bruder Jacques Curie unterstützten sie und ihre Kinder sehr. Im Frühjahr 1907 zog Marie Curie in die Rue Chemin de Fer in Sceaux, um näher an Pierres Grab zu sein. Nach seinem Tod nahm sie wieder ihren Mädchennamen an. Die naturwissenschaftliche Fakultät war gezwungen zu entscheiden, wer Pierre Curies Lehrstuhl erhalten sollte. Marie Curie war die am besten geeignete Person, um seine Vorlesungen weiterzuführen. Eine Kommission schlug am 3. Mai vor, ihr die Verantwortung für die Kurse und das Laboratorium zu übertragen und den Lehrstuhl unbesetzt zu lassen. Marie Curie gab ihre Lehrtätigkeit an der Mädchenschule in Sèvres auf. Am 5. November 1906 hielt sie ihre erste Vorlesung vor großem Publikum. Damit wurde sie die erste Frau, die an der Sorbonne unterrichtete. Zwei Jahre später, am 16. November 1908, erhielt sie die ordentliche Professur für Physik, gescheiterte Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften. Im Januar 1911 fand eine Abstimmung statt, um einen freien Platz in der Akademie des Sciences zu besetzen. Marie Curie unterlag dabei knapp dem Physiker Édouard Branly. Der Sitz war am 31. Oktober 1910 frei geworden, als der Chemiker und Physiker Désiré Gernès starb. Kurz darauf diskutierte die französische Presse bereits über eine mögliche Kandidatur von Marie Curie. Marie Curie war zu dieser Zeit schon Mitglied mehrerer internationaler Akademien. Dazu gehörten die Schwedische Akademie seit dem Jahr 1910, die Tschechische und Polnische Akademie seit dem Jahr 1909, die Amerikanische Philosophische Gesellschaft seit dem Jahr 1910 und die Kaiserliche Akademie in St. Petersburg seit dem Jahr 1908. Außerdem war sie Ehrenmitglied vieler weiterer wissenschaftlicher Vereinigungen. Am 31. Dezember 1910 erschien ein ausführlicher Artikel in der Zeitung Le Temps. Darin setzte sich Jean-Gaston Darboux, der Sekretär der Akademie, öffentlich für eine Kandidatur von Marie Curie ein. Am 4. Januar 1911 trafen sich im Palais Mazarin beim Institut de France ungewöhnlich viele Mitglieder. Unter der Leitung von Arthur Chuquet wurde über Curies Kandidatur beraten. Nach hitzigen Diskussionen sprach sich eine Mehrheit dafür aus, an den alten Traditionen festzuhalten und keine Frau aufzunehmen. Entgegen dieser vorherigen Entscheidung stand Marie Curie an erster Stelle auf der Vorschlagsliste, die am 17. Januar offiziell verkündet wurde. Die entscheidende Abstimmung fand am 24. Januar 1911 statt. Bei der ersten Runde erhielt Edouard Branly 29 Stimmen. Marie Curie bekam 28 Stimmen und Marcel Brillouin eine Stimme. Damit verlor Marie Curie die Wahl. Die sozialistische Zeitung L'Humanité verspottete das Institut de France als frauenfeindlich. Le Figaro erklärte dagegen, man solle nicht versuchen, die Frau dem Mann gleichzustellen. Marie Curie bewarb sich nie wieder um einen Sitz in der Akademie. Erst 51 Jahre später nahm die Akademie des Sciences erstmals eine Frau in ihre Reihen auf. Marguerite Perret, die das Element Francium entdeckt hatte. Paul-Langevin-Affäre. Ende 1911 sorgte die Beziehung von Marie Curie zu dem 5 Jahre jüngeren Paul Langevin für großes Aufsehen in der französischen Presse. Er war ein Schüler ihres Ehemanns Pierre, der im Jahr 1906 verstarb. Die Familien Curie und Langevin waren befreundet und verbrachten manchmal gemeinsam ihren Sommerurlaub. Spätestens seit Mitte Juli 1910 entwickelten Marie Curie und Paul Langevin ein Liebesverhältnis. Sie trafen sich in einer gemieteten Wohnung und bewahrten dort ihre Briefe auf. Langevins Frau bemerkte die vertraute Nähe und drohte Marie Curie mit Mord. Im August 1911 reichte Langevins Frau die Scheidung ein und verklagte ihren Mann. Marie Curie bereitete sich auf den öffentlichen Prozess und die mögliche Veröffentlichung der Briefe vor und wandte sich an den Anwalt Alexandre Millerand, der später in den 20er Jahren französischer Staatspräsident wurde. Einen Tag nach dem Abschluss der ersten Solvay-Konferenz, die vom 30. Oktober bis zum 3. November 1911 stattfand und bei der Marie Curie als einzige Frau anwesend war, veröffentlichte der Journalist Fernand Hauser in der Zeitschrift Le Journal einen Artikel unter der Überschrift »Eine Liebesgeschichte – Madame Curie und Professor Langevin«. Am folgenden Tag griff die Zeitung Le Petit Journal dieselbe Geschichte auf und drohte am 6. November mit der Veröffentlichung von Liebesbriefen. 4 Tage nach den ersten Anschuldigungen gab Marie Curie in der Zeitung Le Temps eine Gegendarstellung ab und bestritt alles entschieden. Linke Zeitungen verteidigten sie, während gemäßigte Blätter schwiegen. Wissenschaftler wie Perrin, Poincaré, Borel, Einstein und Jacques Curie, ein Bruder von Pierre, stellten sich an ihre Seite. Ab dem 18. November 1911 attackierte der Zeitschriftengründer Maurice Pujot Marie Curie in fast täglichen Artikeln. L'Action Française und L'Intransigeant drohten damit, den Briefwechsel von Curie und Langevin zu veröffentlichen. 5 Tage später druckte Gustave Théry in seiner Zeitschrift einige Seiten aus diesen Briefen ab und bezeichnete Marie Curie als Fremde und als Emanze. Die aufgeheizte Stimmung führte zu mehreren Duellen, darunter eines am 26. November zwischen Paul Langevin und Gustave Théry, bei dem jedoch nicht geschossen wurde. Die Anfeindungen erreichten ihren Höhepunkt, als das Blatt Louvre am 20. Dezember 1911 Marie Curies zweiten Vornamen Salomea veröffentlichte und fragte, ob sie Jüdin sei. Gleichzeitig behauptete die Zeitung, Curies Vater sei ein konvertierter Jude. Nachdem sich Paul Langevin und seine Frau außergerichtlich geeinigt hatten, flaute der Skandal langsam ab. Dennoch begleiteten die Vorwürfe aus der sogenannten Langevin-Affäre Marie Curie bis an ihr Lebensende. Nobelpreis für Chemie und weitere Forschungen. Als die französische Presse über die Langevin-Affäre zu berichten begann, beriet man in Stockholm über den Nobelpreis für Chemie. Am 7. November 1911 entschied die Akademie, Marie Curie den Chemiepreis zu verleihen. Christopher Aurevilius, der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, teilte ihr dies telegrafisch mit. Zum ersten Mal erhielt damit eine Person zum zweiten Mal einen Nobelpreis. Die französischen Medien berichteten nur wenig über diese Auszeichnung. Die Veröffentlichung des Briefwechsels und das Duell Langevins beunruhigten die Schwedische Akademie der Wissenschaften. Svante Arrhenius, der den Chemie-Nobelpreis im Jahr 1903 bekommen hatte, schrieb Marie Curie einen Brief. Darin riet er ihr, nicht zur Preisverleihung zu reisen. Sie wies diesen Vorschlag entschieden zurück. Trotz aller Widerstände reiste sie mit ihrer Schwester Bronja und ihrer Tochter Irene nach Stockholm. Am 10. Dezember nahm Marie Curie den Nobelpreis für Chemie entgegen. Damit würdigte man ihre Verdienste bei der Entdeckung von Radium und Polonium sowie bei der Untersuchung dieser Elemente. Besonders hervorgehoben wurde ihre gemeinsame Herstellung von metallischem Radium mit André-Louis de Bierne. Nach der Rückkehr aus Stockholm verschlechterte sich Marie Curies Gesundheit. Sie litt an einer Nierenbeckenentzündung, die operativ behandelt werden musste. In Sceaux wurde sie von Nachbarn beschimpft, sodass sie von dort in den vierten Stock eines Apartmenthauses am Quai de Béthune auf der Île Saint-Louis zog. In den Jahren 1912 und 1913 reiste sie häufig unter falschem Namen und bat Freunde sowie Verwandte, keine Auskünfte über ihren Aufenthaltsort zu geben. Im Juli 1912 hielt sie sich in England bei Hertha Marx Erten auf, die eine wichtige Freundin wurde. Im Verlauf des Jahres 1913 ging es ihr besser und sie erforschte gemeinsam mit Heike Kamerling-Onnes die Eigenschaften der Radiumstrahlung bei tiefen Temperaturen. Im März desselben Jahres besuchte Albert Einstein sie und sie reisten zusammen in das Schweizer Engadin. Im Oktober nahm sie an der zweiten Solvay-Konferenz teil. Im November fuhr sie nach Warschau, um das zu ihren Ehren erbaute Radiuminstitut einzuweihen. Radiologin im Ersten Weltkrieg. Bereits in der zweiten Kriegswoche des Ersten Weltkrieges entdeckte Marie Curie in der Radiologie ein neues Betätigungsfeld. Sie lernte die Grundlagen der Strahlenbehandlung vom Radiologen Henri Becquerel, der ein Cousin von Antoine Becquerel war. Ihr erworbenes Wissen gab sie sofort an Freiwillige weiter. In den Krankenhäusern, in denen Marie Curie arbeitete, fehlte es an Personal und an geeigneten Röntgenapparaten. Außerdem gab es nur eine unzureichende Stromversorgung. Diese Situation brachte sie auf die Idee, eine mobile Röntgeneinrichtung zu entwickeln, um verwundete Soldaten in Frontnähe untersuchen zu können. Mit Unterstützung der Französischen Frauenunion stattete sie den ersten Röntgenwagen aus. Gemeinsam mit ihrer Tochter Irene und einem Mechaniker fuhr sie am 1. November 1914 zum ersten Mal mit dem Röntgenwagen zu einem Lazarett der 2. Armee in Creil. Das Krankenhaus befand sich ungefähr 30 Kilometer hinter der Front. Während des Krieges rüstete sie insgesamt 20 radiologische Fahrzeuge aus. Im Juli 1916 machte sie ihren Führerschein, damit sie die Fahrzeuge selbst steuern konnte. Durch private Spenden und mit Hilfe des Komitees Le Patronage National des Blessés entstanden unter der Mitwirkung von Marie Curie ungefähr 200 neue oder verbesserte radiologische Zentren. Gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter Irene gab sie ab Oktober 1916 sechswöchige Intensivkurse in einem neuen Ausbildungskrankenhaus. In diesen Kursen wurden Frauen zu Röntgentechnikerinnen ausgebildet. Bis zum Ende des Krieges absolvierten etwa 150 Frauen die Ausbildung erfolgreich. Die in dieser Zeit gesammelten Erfahrungen mit radiologischen Methoden hielt Marie Curie in ihrem Buch La Radiologie et la Guerre fest, das 1921 erschien. Radiuminstitut in Paris. Marie Curie übernahm 1914 die Leitung des neu gegründeten Radiuminstituts in Paris, das sich der Erforschung der Radioaktivität widmete. Unter ihrer Führung entwickelte sich das Institut zu einem bedeutenden Zentrum für wissenschaftliche Forschung. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement für die Förderung von Frauen und internationalen Studierenden. Sie setzte sich aktiv dafür ein, dass weibliche und ausländische Wissenschaftlerinnen am Institut arbeiten und forschen konnten. Dieses Engagement war zu jener Zeit außergewöhnlich und trug maßgeblich zur Diversifizierung und Internationalisierung der wissenschaftlichen Gemeinschaft bei. Tod. Marie Curie starb am 4. Juli 1934 im Alter von 66 Jahren im Sanatorium Saint-Célemoz in Passy, Frankreich. Die Todesursache war eine aplastische Anämie, eine Erkrankung des Knochenmarks, die durch ihre jahrelange Exposition gegenüber ionisierender Strahlung verursacht wurde. Zu ihrer Zeit waren die schädlichen Auswirkungen der Strahlung noch nicht bekannt, sodass sie oft ohne Schutzmaßnahmen arbeitete. So trug sie beispielsweise Proben radioaktiver Materialien in ihren Taschen und bewahrte sie in ihrem Schreibtisch auf, fasziniert von dem schwachen Leuchten, das sie im Dunkeln abgaben. Ihre unermüdliche Hingabe an die Wissenschaft führte letztlich zu ihrer Erkrankung und ihrem Tod, hinterließ jedoch ein bleibendes Vermächtnis in der Forschung und der Förderung zukünftiger Generationen von Wissenschaftlerinnen.